Guter Gott, wir bitten dich jetzt, erfülle unsere Herzen mit deiner Liebe, damit wir auf dein Wort hören und das, was du uns sagst, auch verstehen und umsetzen. Schenke uns die Gnade, Werkzeug deines Friedens und deiner Liebe zu werden. So segne jetzt uns und die ganze Schöpfung, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Schön, Pater Hubertus. Ich freue mich, dass wir uns hier wieder treffen.
Es geht mir auch so. Bin ich ganz dankbar.
Und hier unsere Fragen dann für die Zuschauer beantworten können.
Ich bete selber sehr, sehr gerne den Rosenkranz und überfordere ich meine Kinder eigentlich damit, Rosenkranz mit ihnen zu beten?
Nein, sage ich jetzt mal so. Ich finde, man muss von frühester Zeit an mit den Kindern ganz normal das Gebet einüben. Es gibt sicherlich für die Kinder unterschiedliche Formen, so dass es man nicht alle 50 Ave betet, sondern zum Beispiel zu jedem Gesetz nur ein Ave. Es gibt bunte Perlen für Kinder, die einen schönen Rosenkranz haben. Ich habe viel gelernt bei Fasnacht oder Karneval. Da erzählte mir nämlich ein Mensch, der sein relativ neugeborenes Kind in einem Kinderwagen mit kostümiert mit auf den Umzug nahm. Der hat gesagt, wissen Sie, Herr Pater, die Kinder müssen von Anfang an das mitmachen, dass es in Fleisch und Blut übergeht. Und so ist es mit dem Beten und mit dem Glaubensvollzug auch. Wir müssen nicht warten, bis sie groß sind und vernünftig und klug, sondern es muss ihnen mit Fleisch und Blut übergehen. Und da ist es sehr schön, ist auch sehr besinnlich, wenn Gebet ein normaler Vollzug in der Familie ist und nicht zur Strafe. Also es ist völlig töricht, wenn Leute sagen, du musst jetzt beten zur Strafe. So im Gegensatz, wir kommen zusammen als Familie und beten miteinander. Das fördert auch. Und wenn man auch Ärger miteinander hat, dann gibt es manchmal Momente, wo es gut ist, das auszusprechen. Aber manchmal gibt es auch Momente, wo man nicht weiter kann. Und dann miteinander sich an diesem Geländer der Mutter Gottes gleichsam so entlang zu hangeln, manchmal freudig, manchmal quälend, ist, glaube ich, ein ganz großes Hilfsmittel.
Nicht ganz uneigennützig. Ich trinke selber so wahnsinnig gerne Tee. Pater, wie würden Sie den Kindern erklären, was das ist, der Rosenkranz? Also ganz kurz, so dass die wissen, was das eigentlich soll.
Ja, wir können so machen, wie in einem Film, wo wir das Leben Jesu betrachten, gehen wir gleichsam an der Hand Mariens und betrachten einzelne Episoden oder Zeiten Jesu. Und da ist ja auch schön, dass wir in dem Jahr des Rosenkranzes sind und auch den Rosenkranz beten lernen, mit auch neuen Gesetzen von Papst Johannes Paul II. Zum zeigen, wir geben auch Gott die Gelegenheit in diesem rhythmischen Beten, dass er unsere Herzen bewegen kann. Es kommt also nicht in erster Linie auf die Worte an, die wir sagen, sondern auf die Bereitschaft, ich gebe jetzt auch diese Zeit, dass Gott in meinem Herzen wirken kann.
Ja, das werde ich so mit meinen Kindern dann auch versuchen, denn das merke ich schon, dass ich, wenn ich mit ihnen den Rosenkranz bete, sie das zwar gerne tun, aber so, es ist für mich doch immer noch schwierig, ihnen zu erklären, es ihnen so richtig nahe zu bringen.
Da gibt es zum Beispiel sehr schöne kleine Gebetbücher, auch wo Bilder da sind, die helfen, auch die einzelnen Gesetze oder wo, dass man mal sagt, wir betrachten nur ein Gesetz heute und schauen, was sagt es uns hier heute. Oder es einfach zu tun. Wir erklären oft so viel und manchmal ist Learning by Doing viel intensiver, als dass wir das intellektuell verstehen.
Wahrscheinlich weiß der ein oder andere Erwachsene auch nicht, was der Rosenkranz wirklich bedeutet, aber es ist so ein Gefühl dafür.
Genau, und je mehr wir es tun, desto mehr erfahren wir auch, was es bedeutet für einen selbst.
So, ich habe Ihnen ja versprochen, dass Sie schier in Fragen ertrinken.
Ja, ist schön, dass die Zuschauer so emsig sind und auch die Freude haben, dass die Antworten beantwortet werden. Ja. Das finde ich ein schönes Zeichen.
Das ist toll. Also die akzeptieren das. Die haben eben unglaublich viel auf dem Herzen. Viel auch Kinder, die uns anrufen oder besonders mailen. Die älteren Zuschauer schreiben dann eher. Also jeder hat ja so sein Medium, sein Ding. Aber es ist schön.
Ja, herzlich willkommen zu schreiben und sich zu melden.
Schön, diese Anteilnahme zu spüren. Also gleich die erste Frage. Sind Sie bereit?
Ja.
Was ist eine Blitzberufung? Möchte eine Zuschauerin wissen. Und wie erfolgt eigentlich Berufung im Allgemeinen, im Unterschied zur Gewachsenen? Wie drückt sich das aus, Pater Hubertus?
Ich könnte also sagen, ich weiß eigentlich auch nicht, was eine Blitzberufung ist, weil ich das selber noch nie erlebt habe.
Aber es soll sowas geben.
Es soll sowas geben und es wird natürlich landläufig vom Paulus berichtet, dass er in der Apostelgeschichte haben wir ja zweimal dieses Berufungserlebnis, das so zack kommt. Und es gibt manche Menschen, die so eine plötzliche Berufung haben. Wir aber haben auch die Erfahrung, dass Kinder schon mit 7, 8, 9 wissen, ich möchte gerne Priester werden oder ins Kloster zu gehen. Bei mir selber war es ein bisschen ambivalent, sage ich mal. Ich habe das Leben auch sehr genossen, wollte gerne mal auch eine Zeit lang Priester werden, aber mehr so aus sozialen Gründen. Habe dann aber Betriebswirtschaft studiert und währenddessen einen Jagdschein gemacht und war dann sehr viel draußen. Und daher ist auch dieses Ambiente jetzt in dieser Hütte, erinnert das mich sehr Ihnen daran, weil ich während des Jagens erneut entdeckt habe, wie wunderbar Gott die Schöpfung gemacht hat. Und dass, wenn ich jetzt zum Beispiel wenig wild da war, eine Ameise beobachtet habe, ein Vogel, der geflogen ist oder es irgendwo raschelt, zu sehen, wie Gott sich auch um diese einzelnen kleinen Lebewesen kümmert. Und das hat mich eigentlich so angerührt, dass ich eine persönlichere Beziehung zu Christus gefunden habe, die dann entstanden, vertieft wurde durch das Kennenlernen der eucharistischen Anbetung. Und ich kann eigentlich sagen, dass ich durch das regelmäßige, eigentlich fast tägliche Anbeten der heiligsten Eucharistie und auch ein großes Vertrauen der Mutter Gottes dahin geführt wurde, Gemeinschaftsleben zu leben, die Sehnsucht auch mit anderen zusammen Zeugnis für Gott abzugeben und dann gleichsam diesen Ruf der Kirche auch zu hören, werde du Priester. Wir können ja nicht sagen, ich entscheide mich, Priester zu werden, sondern es ist ja eigentlich eine Bereitschaftserklärung. Und die Kirche ruft dann und sagt, wir erwählen dich, dass du Priester werden kannst.
Viele suchen ja auch lange, wissen gar nicht, warum sie suchen, entfernen sich so von dem, was sie bisher an Leben geführt haben. Und es dauert eine ganze Weile, bis sie nach einer Zeit, wo sie sich besonnen haben und viel in die Kirche gegangen sind und sich zum Katholizismus sehr stark hingezogen gefühlt haben, bis sie dann diese Berufung spüren oder hören.
Ja, es ist manchmal auch so, also ich könnte auch nicht sagen, 19.25 Uhr, da war es soweit an diesem Tag, sondern es war einfach irgendwann reif, eine Entscheidung zu treffen. Und das ist, glaube ich, der Normalfall bei Berufungen, genauso wie bei, weil ich das sehr parallel sehe, auch bei Eheschließungen, die Entscheidung, ich entscheide mich dafür, bereit zu sein, mich hinzugeben. Und wenn dann der Partner oder die Kirche, die Ordensgemeinschaft sagt, ja, wir nehmen dich gerne auf, wir wollen das für dich auch tun, dann ist es so ein beidseitiges Geben und Nehmen.
Sie sagten zweimal, wurde in der Berufungsgeschichte jemand blitzberufen, Paulus, und wer war der andere?
Nein, bei Paulus wird in der Apostelgeschichte zweimal davon berufen. Es gibt sicher noch andere Heilige, da fällt mir jetzt gerade niemand passendes ein. Es kommt vielleicht im Laufe der Sendung noch, dass mir da noch mal jemand einfällt.
Na gut, also das machen wir weiter, sonst kommen wir auch nicht durch. Ist es rechtens, dass ein Mann, wie beispielsweise Nikolaus von Flüel, seine Familie, sprich Frau und fast ein Dutzend Kinder verlässt und seiner Berufung folgt? Unvorstellbar, das hört sich grausam an und irgendwie auch eher egoistisch. Kann man einfach seine Familie verlassen?
Nein, es ist natürlich völlig unrecht, eine Familie zu verlassen, weil man irgendwas Eigenständiges tun will. Und bei Nikolaus von der Flüe eine unbeschreiblich interessante Lebensgeschichte. Nikolaus von der Flüe geht ja nicht, weil er jetzt seine Familie satt hat, sondern er ist schon als Kind und als Jugendlicher in einem ganz tiefen, innigen Austausch mit Christus. Und seine Ehe, die ganz glücklich ist und ganz erfüllt mit einem Dutzend Kindern, da ringt er gleichsam mit diesem Ruf, für andere da zu sein, mehr noch als er schon ist. Und erst als seine Frau Dorothea ihm die Erlaubnis gibt, ziehe los, zieht er los. Also es ist keine eigenwillige Entscheidung, ich will mich jetzt verwirklichen, sondern diesen seltsamen Ruf Gottes zu befolgen. Und da gibt es ja sehr eigenwillige Berufungen durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Aber da ist die, und man sieht ja an den Früchten, dass Nikolaus von der Flüe, der bis heute Nationalheiliger ist, der bis heute seinem Land beschert hat, dass es im Frieden ist, weil die Schweizer die Neutralität auf den Nikolaus von der Flüe zurückführen. Also eine großartige Frucht, die dadurch zum Teil wird. Und da sieht man, dass es eben nicht etwas ist, was der sich selber lustig war, sondern das ist wirklich ein Hören auf das, was Gott will. Und das ist manchmal ungewöhnlich.
Mhm. Aber gut, das hat jetzt funktioniert, weil die Frau zugestimmt hat, weil er wahrscheinlich auch, die Kinder waren wahrscheinlich aus dem Gröbsten raus, aber ansonsten...
Ja, der Jüngste war wenige Monate alt, der Älteste hat aber schon den Hof führen und leiten können.
Ja. Also dann war zumindest für die Ernährung der Familie gesorgt, so konnte er dann von dannen ziehen. Aber hier eine nächste Frage, hat nicht immer das Sorgen für die eigene Familie Vorrang? Hat immer Vorrang, denke ich, ne?
Ja. Also es ist natürlich immer Unrecht, die eigene Familie zu vernachlässigen, aus egoistischen Gründen. Aber wir erleben natürlich schon auch das ein oder andere Mal, wo Menschen, zum Beispiel Politiker, Verantwortung übernehmen für einen Staat, ein Land, da zwangsläufig die Familie kürzer zu treten. Das ist tragisch, aber wir dürfen auch vertrauen, dass in einem rechten Maß das gut sein wird.
Funktioniert.
Also da denke ich zum Beispiel, wäre es auch ganz wichtig für Politiker und Familien zu beten. Wir schimpfen ja häufig über Politiker und sagen, also das und dieses müsste anders sein. Aber ich glaube, wenn wir da auch mehr beten würden, auch für die Familien der Politiker, dann könnte das auch nochmal ganz anders fruchtbar werden.
Mhm. In diesem Zusammenhang noch eine interessante Frage. Ein Zuschauer möchte wissen, ob es nicht Sinn macht, dass Priester keine eigene Familie, sprich Frau und Kinder haben, um nämlich der eigenen Familie keinen Vorzug geben zu müssen oder zu geben oder sie eben zu vernachlässigen.
Ja, wir haben diese Erfahrung, sagen wir mal, sehr stark im Zweiten Weltkrieg gemacht. Ich glaube, dass die katholischen Priester die Berufsgruppe war, die am stärksten vertreten war in den KZs als Berufsgruppe. Das heißt, dass jemand, der alleine verantwortlich ist für sein Tun, nicht erpressbar wird. Man kann ja für sich selber leichter Märtyrer sein, als wenn man Angst haben muss, zum Beispiel um seine Kinder. Bei Dietrich Bonhoeffer erfahren wir, mit welcher großen Sorge er um die Familie kämpft oder auch viele im Widerstand, die sehr stark herausgefordert waren, was wird aus meiner Familie? Und daher ist der Zölibat mit ganz vielen anderen positiven Dingen sicherlich eine Hilfe, freier manche Dinge tun zu können.
Das ist natürlich jetzt, sind jetzt Krisensituationen, aber auch ganz im normalen Alltag hat das sicher auch viele Vorteile, dass der Priester keine eigene Familie, keine Kinder hat, für die er Sorge tragen muss, weil er doch sehr, sehr viele Aufgaben hat, die er sonst gar nicht so intensiv ausführen könnte.
Also ich denke immer, es kommt darauf an, was man daraus macht. Mhm. Es hat ganz viele große Chancen. Ich denke aber, es gibt bei manchen, die diese Chancen nicht nutzen, auch große Probleme. Das ist gar keine Frage. Aber dieses Zeichen, der Zölibat ist ja vornehmlich auch ein Heilszeichen, das auf den Himmel verweist, wo dort die Erfüllung ist. Und ich glaube, dass gerade bei vielen Menschen heute, die auch krank sind, behindert sind, denen es nicht möglich ist zu heiraten, denen zu zeigen, man kann auch ein erfülltes Leben haben und nicht verheiratet zu sein, hat sicherlich auch ein Zeichen. Mhm. Da gäbe es sicherlich noch manche Dinge zu sagen, theologisch auch so wie Christus zu sein, aus der Heiligen Schrift manche Stellen. Aber ich glaube, das würde jetzt zu weit führen im Hinblick auf diese vielen Fragen, die Sie noch haben.
Ich habe jetzt noch eine E-Mail für Sie. Wie ist das eigentlich mit dem Armutsgelübde? Leben nicht viele Kirchenmänner und Frauen in Saus und Braus, reisen, sammeln Kunstschätze, leben oft luxuriös, kleiden sich gut, bewirten gut und lassen sich gut bewirten? Darf das so sein oder wo sind die Grenzen? Ui.
Nach dem Motto Pater Hubertus, richten Sie jetzt über die Katholiken, wie die richtig leben oder nicht?
Wollen Sie die Frage zurückstellen?
Nein, ich denke, die Armut ist eine große Chance, um frei zu werden. Und da ist es natürlich so, dass ich zum Beispiel immer diese Erfahrung mache, ich bin jetzt sehr häufig auch umgezogen, dass es sehr befreiend ist, wenn man eigentlich nur 5 Kisten hat, die man mitnehmen muss und nicht ein ganzes Haus umzuziehen hat. Also daher macht das auch was frei, wenn man es natürlich auch erwählt. Armut kann natürlich aber auch bedeuten, dass man neidisch ist zum Beispiel und denkt, die anderen haben es besser. Wir erleben in der Kirche, in Gemeinschaften, bei Einzelnen, wie dieser Fragesteller auch zu Recht sagt, auch viele Dinge, die mich wundern. Und
Was sind das für Dinge, die Sie wundern? Oder?
Ja, wie manchmal mit Geld umgegangen wird, mit einer Großzügigkeit, die für sich selber, sag mal, da vielleicht auch fehl am Platz ist. Ich möchte nur sagen, es ist leichter, vom Außenschein drüber zu urteilen, als dann dahinter zu schauen. Also bevor wir Menschen verurteilen, weil sie in einem großen Haus wohnen oder ein Kloster, was seit 1000 Jahren besteht und Kunstschätze geschenkt bekommen hat, oder der Vatikan mit seinem Museum, da kann man natürlich sagen, Saus und Braus, aber das ist ja etwa ein unverkäufliches Materie. Man kann den Vatikan nicht verkaufen, um dann die Armen in Afrika zu unterstützen. Das geht gar nicht.
Und, das würde wahrscheinlich auch nicht sehr viel bringen.
Das wäre dann einmal, aber auch dieses, die Kultur zu tradieren. Aber auch wie gesagt, man steckt oft auch in Zwängen, die wir nicht so schnell beurteilen können.
Nächste Frage, die bezieht sich dann nochmal auf Rom, auf die Kardinäle. Warum müssen die Kardinäle in Rom so eine umständliche und aufwendige Kleiderordnung haben? Edle Gewänder und warum leben sie so fürstlich? Tun sie das?
Also man muss sagen, dass jeder deutsche Landpfarrer mehr verdient als ein durchschnittlicher Kardinal in Rom. Das heißt, die Kardinäle verdienen in Rom sehr bescheiden. Ich weiß auch von Kardinälen, die in 2 Zimmern wohnen oder Freunde von mir, die hatten einen Onkel, der war Kardinal, der brachte immer seine Strümpfe zum Stopfen. Also da sieht man, dass sie nicht fürstlich leben. Es ist natürlich das Schöne und das Bunte auch an der Kirche, an der katholischen, dass sie so farbig ist. Und das wirkt vielleicht manchmal albern, manchmal überzogen, wenn Menschen zu viel Wert drauf legen. Aber es hat auch so etwas Schönes, so eine farbige, bunte Vielfalt zu haben. Also ich denke, sie ist ambivalent, es hat aber auch viel ganz Wunderbares dabei.
Wahrscheinlich auch eine Geschmacksfrage, denn er fragt hier noch, kann man nicht Stärke demonstrieren und Armut im Äußeren zeigen? Natürlich kann man das auch, aber Sie haben auch recht, dieses Bunte an der Kirche hat auch etwas sehr Anziehendes.
Es hat was sehr Anziehendes.
Das merkt man auch bei vielen Protestanten.
Ja, und er hat natürlich auch insofern recht, dass Mutter Teresa, die 3 Saris hatte und sonst nichts, natürlich eine der mächtigsten Frauen der Welt war. Dadurch, dass sie aus ihrer Armut heraus den Reichtum ihrer Liebe gelebt hat. Aber in dieser Spannung steht die Kirche und steht jeder Mensch seit allen Zeiten. Man kann sich darauf aufhalten und sagen, wenn die nicht im Mercedes fahren würden, dann wäre alles besser. Aber das scheint mir sehr oberflächlich zu sein.
Nächste Frage, das ist fast so wie bei Wer wird Millionär? Warum eigentlich erzählt Jesus Gleichnisse? Pater Hubertus, warum tut er das?
Also ich kenne die Sendung Wer wird Millionär nicht, aber
Sie werden es heute nicht.
weil ich schaue relativ selten Fernsehen, außer natürlich EWTN gerne. Jesus versucht den Menschen nicht, Theorien beizubringen. Darum hat ja Jesus selber auch nicht einen Punktekatalog aufgestellt. Das schreibe ich nieder, das lernt ihr, das macht ihr und dann kommt in den Himmel. Sondern Jesus befähigt gleichsam die Menschen und die ganze Kirche durch den Heiligen Geist seit Pfingsten immer mehr und tiefer zu verstehen, was er ein für alle Mal geoffenbart hat. Und es ist wenn wir zum Beispiel sagen, es regnet wie aus Kübeln, dann weiß jeder durch dieses Bild, was gemeint ist. Und so sind viele Gleichnisse, die Jesus also gerade auch aus dem Agrarischen bringt, wie der Same, der wächst und gedeiht, so sprechend, dass es für viele sehr verständlich war und auch in die einzelne Situation hineinging. Wir haben heute allerdings das Problem, dass wir sehr viele Gleichnisse, die aus dem Fischfang, aus dem Agrarischen kommen, Kindern und Jugendlichen aus städtischem Milieu schwer vermitteln können. Aber auch wenn Christus zum Beispiel vom Vater spricht, habe ich schon erlebt, wenn ich zum Beispiel in der Schule Kinder gefragt habe, fragt mal euren Vater zu Hause, dann sagt mir ein Kind, ja, wen meinen Sie denn, der bei uns zu Hause lebt oder meinen richtigen Vater? Also ganz viele Begriffe, die in der Heiligen Schrift völlig normal noch sind, müssen wir heute in besonders schwieriger Weise auch nochmal in Gleichnisse setzen, dass dann Menschen der heutigen Zeit es verstehen.
Haben Sie ein Lieblingsgleichnis? Lieblingsgleichnis?
Es gibt so unbeschreiblich viele schöne Stellen in der Heiligen Schrift, da könnte man da eine ganze Sendung drüber auch machen. Ich finde immer unbeschreiblich beeindruckend dieses Gleichnis des barmherzigen Vaters und des verlorenen Sohnes. Mhm. Ich finde sehr schön diese Erfahrung, also ja, Gleichnis haben Sie jetzt gefragt, nicht Begebenheiten. Diese Himmelreichsgleichnisse, die so drastisch und klar sind, auch mit dem Hochzeitsmahl, dem Bräutlichen, die Jungfrauen. Also es gibt sehr viele sehr liebevolle, gleichsam zärtliche, einladende Gleichnisse, wo Jesus uns einen Geschmack macht. Mensch, legt euch doch an und kommt.
Pater Hubertus, nächste Frage. Wofür ist das Licht ein Symbol? Möchte Oliver wissen, der ist jetzt 10.
Das ist, wie ich vorher auch schon sagte, in der Tat sehr schwierig, heute jemandem zu erklären, weil früher gab es kein elektrisches Licht, es gab keine Straßenbeleuchtung, es gab keine riesengroßen Hallen, die beleuchtet waren. Man war um eine Kerze, mit der man durchs Haus ging, ganz froh, dass man ein bisschen was gesehen hat. Und wer mal im Wald im Dunkeln war, überrascht worden ist und dann plötzlich entdeckt, wo der Weg geht. Oder ich erinnere mich mal, vor Jahren im Studium waren wir schwimmen in einem See und es ist dunkel geworden und wir konnten nicht mehr das Ufer sehen. Und wir schwammen und wussten nicht, in welche Richtung wir schwimmen sollen. Und dann kam plötzlich jemand und entzündete mit einem Streichholz eine Zigarette. Und dann konnten wir dahin schwimmen. Ja, das war Ziel. Ja. Und so ist es eigentlich auch. Wenn Christus sagt, ich bin das Licht der Welt, heißt es, durch dieses Licht finden wir den Weg. Und durch dieses Licht können wir auch die Welt betrachten. Das heißt, im Dunkeln ist alles dunkel und grau. Und das Licht macht's farbig. Macht es so, dass man sehen kann, wie es eigentlich ist. Und wir können heute ja in den Medien, sagen wir, ganz viele Lichtspiele machen, wo wir auch Dinge vertuschen, verdecken. Wenn wir aber sagen, ich möchte mit dem Licht Christi etwas betrachten, dann sehen wir eigentlich das Wahre. Wir suchen mit dem Licht Christi die Wahrheit.
Jetzt suchen wir einen Rat von Ihnen, Pater.
Und also ich könnte vielleicht noch zu dem Licht noch einen Satz sagen. Der Adventskranz, der ja relativ jung ist, wir kennen ihn seit 100 Jahren ungefähr, der hat ja diese Lichtsymbolik. Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4. Oder auch der Christbaum, der eigentlich dieses Zeichen haben soll, wir kommen dem Licht immer näher. Mhm. Christus ist das Licht. Und diese Symbolik ist leider durch unbeschreibliches Beleuchten aller Sachen und Laternen und Christbäume zu noch und nöcher schon im November völlig verloren gegangen, haben aber, und das empfehle ich jedem, der eine Freude an Liturgie haben, in der Osternacht die dunkle Kirche und dann wird die einzelne Osterkerze hereingetragen, der Priester oder der Diakon ruft, Lumen Christi, Deo gratias, ruft dann die ganze Gemeinde, also Licht Christi, Dank sei Gott. Und es wird hereingetragen und jeder trägt seine Kerze, die dann entzündet wird. Und dadurch wird dann die Kirche hell und im Gloria, im Lobpreis, aus allen Rohren schießen wir dann, sage ich nochmal, mit dem Licht. Und da sieht man, dort, wo wir und Menschen Christus hinbringen, wird das Dunkel nicht mehr da sein, inexistent sein. Und wir können uns am Licht Christi entzünden und es auch weiterreichen. Also daher heißt es auch, ihr seid ausgesandt, Licht für die Welt zu sein. Und jeder und jede, die, sagen wir mal, die Liebe Christi im Herzen tragen, können Licht in die Welt bringen.
Sie haben eben Adventskranz gesagt. Da habe ich jetzt noch eine Frage. Mir ist aufgefallen, es gibt Adventskränze, die haben 4 gleichfarbige Kerzen. Es gibt aber auch Adventskränze, die haben 3 gleichfarbige Kerzen und eine sticht andersfarbig heraus. Was hat das zu bedeuten?
Also die gibt es, glaube ich, eigentlich hauptsächlich in Amerika, diese Dinger. Ich vermute, dass sie so sind, wir haben ja sowohl in der Fastenzeit als auch in der Adventszeit Violett als Farbe und dann diesen Sonntag Gaudete und Letare, freue dich, du Stadt Jerusalem, oder freuet euch, wo gleichsam in dem Dunkel des Erwartens oder in dem Dunkel auf die Kreuzigung hin das Licht schon mal aufscheint, das Licht der Geburt oder das Licht der Auferstehung. Und daher trägt der Priester dort, wo man noch Freude an diesen schönen Accessoires, sag ich mal, hat, auch am Tag Gaudete oder Letare, meistens ein rosa oder roséfarbenes Gewand. Und daher auch diese dritte Kerze, die anders farbig ist als sonst.
Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch schaffen. Noch eine Frage. Die nehmen wir noch. Evangelisieren möchte Heidrun wissen. Und Heidrun ist 11. Und wie geht das eigentlich? Und fragt sie, ist jeder dazu aufgerufen, auch ich?
Ja, ganz einfach ja. Jeder Getaufte ist gleichsam hinausgedrängt, um diese Wahrheit zu verkünden. Und Evangelisierung heißt in erster Linie mal nicht so viel Worte machen, sondern leben. Also dort, wo Menschen das Christsein leben, wird auch Evangelisierung sein. Und darüber hinaus, dort, wo jeder an einem Arbeitsplatz, aber auch in seinem Verein, im Freundeskreis, Zeugnis zu geben, zu werben. Ich sage immer, nicht so viel lehren, sondern mehr Geschmack machen. Also wenn man Geschmack macht, dass es wunderbar ist, katholisch zu sein, dann lockt man die Leute mehr, als wenn man sie mit der Peitsche dazu zwingt, katholisch zu sein.